Save the date. Deal Sourcing 2025 am 16. September in Oberursel vor den Toren Frankfurts. Das wichtigste Netzwerkevent der Corporate Finance Community. Seid dabei und trefft rund 1000 spannende Köpfe aus M&A, Finanzierung und Restrukturierung. Mehr Infos und Anmeldung unter www.dealsourcing.de.
What's up, Corporate Finance? Der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene. Heute begrüßt euch Michael Hetzstück.
Herzlich willkommen alle zusammen zu What's up Corporate Finance. Wir begeben uns heute auf eine Tour in den Markt für Leveraged Loans mit Fokus auf den Large Cap und den Upper Mid Market, denn dort hat sich in den letzten Wochen Bemerkenswertes getan. Für diese Tour habe ich heute drei hochkompetente Scouts an meiner Seite. Den Finanzierungsberater Paul Kim, Managing Partner bei Hertha & Co., den Private Debt Investor Mathis Petter, Co-CIO des Debt Investors Arcmont Asset Management und Martin Lührs, Head of Global Capital Markets von Morgan Stanley Europe. Eine erlesene Runde. Herzlich willkommen euch allen hier im Podcast.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Hallo, vielen Dank.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Paul, ich habe es erwähnt, die letzten Wochen hatten es in sich am Markt für die großen Leverage Loans in Europa. Sei doch mal unser Scout. Was hat sich speziell seit dem Jahreswechsel, aber vielleicht auch schon in den Wochen davor in diesem Markt getan?
Ja, sehr gerne. Also man kann ganz klar sagen, die Aktivität, nachdem sie übers Jahr hinweg etwas fluktuiert hat, hat sicherlich einen Höhepunkt erreicht. Wir sind hier im Prinzip in einen fulminanten Start ins neue Jahr, haben wir gehabt mit circa 30 Milliarden neuen European Loans, Leverage Loans. Das ist so circa 40% mehr als im Vorjahr. Der LBO-Anteil ist allerdings, und das haben wir ja auch schon übers Jahr hinweg letztes Jahr beobachtet, enorm gering gewesen. Wir waren jetzt hier bei nahezu fast null, also nur um die circa 120 Millionen. Das ist natürlich schon sehr bezeichnend. Refinanzierungen machen somit hier über 90% des Geschäfts aus, wobei da hat sich der Charakter etwas verändert. Während das im letzten Jahr noch sehr stark eben um Gesamtrefinanzierungen ging, hat sich das in den letzten Monaten mehr gewandelt in Richtung Repricings. Das gilt natürlich vor allem für die liquiden Märkte. Wir haben bis, sag mal, hinein das erste Halbjahr letztes Jahr viele Fälle gehabt, wo alte Direct Lending Fälle refinanziert wurden mit deutlich günstigeren liquiden Loans. Und die Deals, die vielleicht noch im halben Jahr davor gemacht wurden, also bis hinein in 23, die wurden jetzt teilweise schon wieder repriced, da sich eben die Märkte sehr, sehr tight bewegen. Woran kann man das sehen? Das sieht man natürlich an den durchschnittlichen Margen, die im Markt erzielbar sind. Und im Single-B-Bereich, wo wir uns größtenteils aufhalten, ist es schon erstaunlich. Da sind wir im Prinzip schon hier unter 350 Bips, was da an Margen erzielt wird. Im Crossover-Bereich ist das natürlich nochmal etwas niedriger. Da sind wir irgendwo bei 250. Und das sind auch Entwicklungen, die wir im Mid-Market in Deutschland in einem hohen Maße beobachten, wo das Geschäft natürlich vor allem von Direct Lending bestimmt wird. Also wir sagen, die Direct Lending Terms folgen dem Ganzen auch irgendwo. Ja, haben wir im Schnitt vielleicht Anfang letzten Jahres neue Deals im Mid-Market irgendwo mit 6,25 um den Dreh bepriced, vielleicht 600, sind wir mittlerweile eigentlich ganz klar im Bereich unter 5,50, 5,25. Auch da treiben natürlich die großen Transaktionen die Preise runter. Wir haben gerade im Januar einen großen Deal in den Nordics gemacht, der sogar unter 5,25 rausgekommen ist. Und davon sieht man im Markt eben jetzt vermehrt, dies passieren. Ja.
Martin, was hast du seit Jahresbeginn auf der Kapitalmarktseite beobachtet? Term Loan Bs, High Yield Bonds, haben die in ähnlicher Form die Margen kontrahiert?
Ja, absolut. Ich glaube, was Paul gerade dargestellt hat, ist das, was wir auch bei Morgan Stanley eigentlich beobachten und sehen. Was ich hinzufügen würde, ist Zahlen für Februar. Ja, da haben wir nochmal 43 Milliarden an Term Loan B Issuance gesehen. Und auf der High-Yield-Seite waren das auch nochmal 3 bis 4 Milliarden. Von dem her großes Volumen. Wenn man das dann auch wirklich über Januar und Februar 2024 vergleicht, im Vergleich jetzt zu den letzten 2 Monaten, dann waren das wirklich 35 bezüglich 74, also wirklich zweimal doppelt so groß. Ne? Also das ist ein riesiger Volumenanstieg. Aber wie Paul richtig dargestellt hatte, das ist auch, wie gesagt, unsere Beobachtung, sind die meisten Transaktionen wirklich Repricings. Von dem her, da gibt's ja kein neues Papier sozusagen für den Investor, sondern es ist wirklich das Recycling von existing Kapital. Ne? Und das Pricing geht dementsprechend in den letzten paar Wochen runter. Paul sprach von 3,50 bei Single-B-Transaktionen. Wir haben in den letzten Wochen das sogar runtergesehen in Richtung 300. Oh, ja? Das heißt 300 und 3,50, das ist natürlich schon eine enorme Entwicklung, allein in den letzten paar Wochen. Und ich glaube, die große Frage ist natürlich, wo das M&A-Volumen kommt, ne? Damit sich das Bild ein bisschen wandelt und ich sag mal so, auch vielleicht ein bisschen stabilisiert, was die Preissenkung und der Trend angeht.
Ich habe noch eine ganz andere Frage, vielleicht zuerst, was der Treiber dieser Entwicklung ist. Sind das nur die Zinssenkungen der Notenbanken, die der Markt jetzt einatmet, oder gibt es noch andere Treiber? Die scheint mir sehr extrem zu sein, diese Bewegung, dass man sie nicht nur mit unseren Freunden im Frankfurter Ostend erklären kann.
Naja, ich glaube, das hat damals was zu tun, dass die Term Loan B-Investoren Geld bekommen haben, um in Term Loan Bs genau spezifisch zu investieren. Ja, und das heißt, wenn Banken wie unsere Wenigkeit anfragen im Namen unserer Kunden, dass sie den Coupon reduzieren sollten, zum Beispiel von 4,50 auf 3,50 oder eben 300, dann ergibt sich die einfache Frage, ob ich da mitmache als Investor oder ob ich lieber das Geld zurückbekomme. Wenn ich das Geld zurückbekomme, muss man natürlich als Fondsmanager überlegen, was mache ich damit mit dieser Liquidität? Gibt es neue Transaktionen, wo ich investieren kann? Und wenn nicht, dann macht es ja eigentlich eher Sinn, ja, dann ist man vielleicht nicht so glücklich, aber dann macht man vielleicht bei dem Repricing mit, akzeptiert die niedrige Marge und behält sich die Option, wenn es mehr M&A-Volumen gibt, neue Primäraktivitäten, Transaktionen aus Amerika etc., dass man vielleicht in den nächsten paar Monaten diese Position dann verkauft und was Neues einkauft stattdessen, ja, dass man das Portfolio dementsprechend umwandelt. Das ist eine Option, aber kurzfristig bleibt da eigentlich relativ wenig übrig, als mitzumachen, weil man, wie gesagt, eigentlich nicht auf Cash sitzen kann bzw. möchte.
Das ist natürlich eine super Vorlage für Mathis als Private Debt Investor. Die Marge ist ja im Prinzip das, was ihr an Return mit nach Hause bringt für eure Investoren. Siehst du diese Entwicklung positiv, beziehungsweise ist die auch positiv für euch als Private Debt Investoren, oder ist es eher ein gemischtes Bild auf eurer Seite?
Ja, also ich würde ein paar Sachen ansprechen auf dem, was ich jetzt gerade gehört habe von Martin und Paul. Dieser Boom und Bust, der hier angesprochen wurde von den liquiden Märkten, wo jetzt sehr stark gesprochen wird von Boom, dieses Jahr ist extrem erfolgreich, Volumina extrem hoch im Vergleich zum letzten Jahr. Jetzt repricen wir das ganze Geschichte und es wird immer billiger. Private Debt hat sich für die Firmen, für die Manager, für die Private Equity Unternehmen, die unser Kapital nehmen, wir haben uns nie verkauft als wir sind das günstigste Kapital. Wir haben uns immer verkauft als ja, wir sind teurer als die liquiden Märkte, das ist klar. Das ist auf der Marge sichtbar, Paul hat es eben erwähnt, das ist auch auf den Upfront Fees sichtbar. Wir sind rundum ein bisschen teurer für eine Firma, aber wir bieten viel Flexibilität und wir bieten einen Partner, der im Boom und im Bust Liquidität hat und auch der Firma gibt. Ja, wir geben den Firmen sehr oft Term Loans, den Private Equity Term Loans, um die Firma zu kaufen und der Firma natürlich auch Acquisition und Capex Line, um zu investieren, um zu wachsen. Ich glaube, das macht unser Geschäftsmodell so ein bisschen anders zum liquiden Markt und die Volatilität ist eine ganz, ganz andere. Also wir haben zwischen 4 und 5 Milliarden investiert, in 21, in 22, in 23 und in 24. Wir haben nicht 10 Milliarden in 21 und dann 0 wieder 10. Wir investieren kontinuierlich, wir investieren mit unseren Firmen und wir investieren mit den Private Equity Fonds, wenn sie das Geld brauchen. Das ist ein sehr, sehr großer Unterschied und das resoniert selbst jetzt noch, wo die liquiden Märkte sehr, sehr effizient sind, mit den PEs und den Managern, weil die vergessen nicht, dass in 22 und 23 die großen Private Debt Fonds einer der wenigen waren, die finanziert haben und Liquidität gegeben haben. Also natürlich sind wir abhängig von den Marktzyklen. Natürlich, was Paul sagt, stimmt. Auch unsere Margen gehen ein bisschen runter. Ich möchte nur ein bisschen den Kontrast setzen, dass der hoch und runter, was so extrem dargestellt wurde gerade eben, bei uns ein bisschen weniger existiert.
Ich finde das sehr interessant, in der Tat. Das ist natürlich in der Tat so, dass die Direct Lenders im Allgemeinen ihr Kapital bedarfsgerecht deployen. Das ist natürlich deutlich stabiler als jetzt die Marktbewegung in dem liquiden Markt. Das ist ganz klar. Ja. Und natürlich werden so Dinge wie zum Beispiel Nutzen des Marktumfelds für ein Repricing, das sind Themen, die sind weniger relevant einfach im Direct Lending. Ja. Was mit der Liquidität langfristig, das ist sowieso das Key-Argument, warum wir selbst in diesen Zeiten immer noch auch im großen Segment durchaus große Direct Lending Deals sehen. Denn so Akquisitionstranchen, Delayed Drawdown Loans, wie wir es im liquiden Bereich strukturieren, das kommt nicht gut an im liquiden Bereich. Ja. Während das für die Direct Lenders eigentlich Standardprodukt ist. Ja. Gerade wenn wir langfristig ein Unternehmen bei Akquisitionen begleiten wollen, fällt deswegen eben doch in vielen Fällen, eben sogar im großen Bereich, wir haben jetzt gerade den Fall gehabt, der war 800 Millionen groß, ja, fällt dann doch auf Direct Lending, ja, immer wieder. Hat eben mehr strategische Gründe und mehr company-bezogene Gründe. Ja.
Diese Kondition, diesen Dealflow, den wir jetzt sehen, wie lange ist es her, dass wir sowas das letzte Mal hatten? Das war wahrscheinlich in der Zeit vor der großen Zinswende nach oben, oder?
Also wir sind jetzt auf einem Niveau, da waren wir im Prinzip vor Covid.
Wow, krass.
Wir sind jetzt von dem ganzen Preisniveau, von den Margen und so weiter, sind wir wieder zurück bei Covid, zumindest im liquiden Bereich.
Ja, da stimme ich zu. Wenn ich jetzt an das Pricing denke, rein vom Volumen her, denke ich immer an 2021. Das war das absolute Rekordjahr. Ja. Da hatten wir auf der Leveraged Loan Seite 200 Milliarden, beziehungsweise im letzten Jahr, 24, hatten wir 200 Millionen an Volumen. Und in 2021 waren das 150. Auf der High Yield Seite, wenn man das wiederum vergleicht, war das jetzt das letzte Jahr nicht unbedingt das Rekordjahr, aber das zweitbeste Jahr. 2021 waren es 130 Milliarden an High-Yield-Volumen und im 2024 100. Also das sind schon große Zahlen mittlerweile, die man sieht. Aber ich würde nochmal hervortun, dass vieles davon Refinanzierungen sind und Repricing-Transaktionen. Eine Repricing-Transaktion ist theoretisch ja nicht viel mehr, als dass man ein Kreditdokument nimmt und die eine Zahl ändert, ne, das Pricing. Das heißt, für den Investor ist das ja nicht so, als ob man da eine neue Analyse macht in dem Sinne. Man muss natürlich sehen, ob das passt oder nicht. Aber es ist nicht wirklich zu vergleichen mit einer neuen, richtig neuen Transaktion, wo man neues Geld anlegen kann. Ja? Und deswegen, ich finde, das müsste man vielleicht nochmal genau überlegen. Was ist Refinancing, was ist New Money? Und
ja, das ist ja sehr bemerkenswert. Wir haben ja eine Riesenwelle und eine Riesenbewegung am Markt, die eigentlich fast nur aus recycelten Deals bestehen. Das drängt natürlich die Frage nach der Nachhaltigkeit auf.
Also wenn ich da ganz kurz reinspringen darf, weil es einfach für uns sehr, sehr anders ist, zwischen 70% und 80% unserer Deals sind akquisitionsgetrieben. Also auch im letzten Jahr haben wir 72% unserer Deals waren akquisitionsgetrieben. Das ist entweder ein Add-on für eine Firma, die weitere Firmen kauft, oder ein neues LBO. Also unser Geschäft ist sehr, sehr stark auch weiterhin getrieben von M&A-getriebenen Geschäft und weniger von Refinanzierung. Bei uns war es eher ein bisschen andersrum. Ja. In 22 und 23 haben wir mehr Refis gemacht, weil der liquide Markt nicht da sei. Und jetzt gehen wir zurück zum LBO-Geschäft.
Okay, dann differenzieren wir das doch mal in der Diskussion. So, schieben wir Private Debt mal für einen Moment beiseite und gehen da gleich rein. Schauen wir erstmal auf die liquiden Märkte. Frage der Nachhaltigkeit, Martin, ist das ein Strohfeuer?
Nein, das glaube ich nicht. Der Markt, die Investoren schauen natürlich ganz genau auf die M&A-Pipeline und das Transaktionsvolumen, was vielleicht jetzt in den nächsten Quartalen kommt. Was man, glaube ich, auch nicht vergessen kann, ist, dass unsere Investoren in den Markt, die Terminal B-Investoren, ja selbst auch einen Fundraising-Drive haben und in der Hinsicht ja auch eigentlich mehr Geld einkassieren können, wenn sie darstellen können, dass sie es investieren auch und dass es eine Möglichkeit gibt, das zu investieren. Mit anderen Wörtern, was wir an Inflows sehen in die Kapitalklasse, die wird wahrscheinlich auch nur wachsen, wenn man dann auch bei den Pitches in Japan, Australien etc. auch sagen kann, so, jetzt habe ich ganz klar diese Pipeline an Transaktionen, die jetzt wirklich in den nächsten paar Monaten kommen. Die scheinen alle sehr interessant zu sein. Wir wollen investieren, gibt uns das Geld etc. Von dem her, das ist, glaube ich, absolut nachhaltig. Und wie gesagt, das sehen wir Leverage Loan und auch im High-Yield-Markt. Es fehlt, wie gesagt, nur noch an den M&A-Transaktionen, die natürlich schon in der Pipeline sind. Die Kollegen sind auf jeden Fall sehr busy, das weiß ich. Wir müssen nur sehen, dass die auch irgendwann über die Ziellinie kommen und dann auch an den Markt kommen.
Wie schätzt du denn, Paul, die Angemessenheit der Risikoprämie ein? Ich habe jetzt nicht viel Verbesserung im eigentlichen Umfeld mitgesehen und gleichzeitig zeichnet hier ein Bild von deutlich zurückgehenden Margen, damit Risikoprämien. Ist das noch in der richtigen Relation zueinander?
Tja, da gibt's natürlich kein richtig oder falsch. Das ist natürlich marktgetrieben. Ja. Also, wie du vorhin schon erwähnt hast, der Leitzins ist ja deutlich gesunken über das letzte Jahr hinweg. Der Euribor ist deutlich gesunken. Das heißt, die Gesamtzinsbelastungen in Kombination mit gesunkenen Margen sind auch gesunken. Damit sinkt auch das Risiko für die Unternehmens-Cashflows. Ja. Und die Nachfrage der Investoren ist ja offensichtlich da. Ich meine, wir sehen sogar in den Equity-Märkten, ja, dass der DAX hier gerade über die Rekordmarke 23.000 gestiegen ist, obwohl wir all diese Makrofaktoren, geopolitischen Faktoren etc. haben. Also warum ist da der Ausblick so positiv auf unsere künftigen Einkünfte? Ja, ich meine, gut, jetzt rein kurzfristig ist das jetzt sehr, sehr stark irgendwie von der Defense-Ecke, von Branche beeinflusst in der Denke, aber es ist ein Trend, den wir in den letzten Monaten trotzdem ohnehin schon gesehen haben. Ja. Und daher muss man sagen, das ist halt eine Funktion des Markts, ja, und die Frage ist, wie weit kann man das noch weiter runtertreiben? Ich denke, da ist irgendwann der Bodensatz erreicht sozusagen, ja. Und das Erstaunliche für mich ist, wir glauben, dass es in Deutschland zumindest eigentlich noch ein bisschen an Restrukturierungen fehlt, gerade im Sponsorumfeld, während Unternehmen eben mit realen strukturellen Problemen kämpfen, mit Investitionszurückhaltung. Also viele Gründe, warum Earnings eigentlich nicht besonders positiv laufen sollten, ja. Auf der anderen Seite siehst du eben an den Kapitalmärkten so erstaunliche Bewegungen. Ja? Also da ist der Connect, glaube ich, nicht so richtig da. Ja?
Erstaunliche Bewegungen, Mathis. Und du musst, wie du es schön beschrieben hast, dein Steady Business da weiterführen. Wie weit wirken denn diese liquiden Märkte so als Proxy auf eure Arbeit ein? Ganz konkret zum Beispiel als Alternative von potenziellen Finanzierungspartnern, die von euch gerne eine attraktive Finanzierung hätten und sagen, wenn ich die nicht bekomme im Termloan B-Markt oder in anderen liquiden Märkten, bekomme ich die?
Also im Großen und Ganzen ist unser Hauptgeschäft zwischen 25 und 100 Millionen EBITDA-Firmen, die normalerweise für Martin, für Morgan Stanley, für die großen Investmentbanken zu klein sind oder für den liquiden Syndicated Loan Market, vor allem High Yield Bond Market, eher schwierig 200-300 Millionen zu platzieren. Das ist wahrscheinlich gerade der Anfang, wo man anfängt. Also was unser Businessmodell ist, wir wollen nicht im Wettbewerb mit Martin und Co. stehen. Idealerweise finanzieren wir die Firmen, die einfach noch nicht groß genug sind für den Bereich. Wir haben in 22 und 23 vor allem auch sehr, sehr große Firmen finanziert. Da war eben der liquide Markt geschlossen. Das war so, das haben wir gemacht. Und das, was vorher beide Paul und Martin gesagt haben, das ist natürlich dann dazu, hat dazu geführt, dass die liquiden Märkte uns aus jetzt einigen Portfoliofirmen leider rausfinanziert haben in den letzten 12, 18 Monaten, wo der liquide Markt sehr effizient ist. Also in gewissen Weise ist natürlich der liquide Markt relevant für uns und der ist ein Stückchen von der Größenordnung höher als wir, aber schon natürlich sehr relevant für uns als, ja, teilweise als Refinanzierung, aber auch als Komponente, wo die Spreads hingehen, da können wir uns auch nicht voll davon entziehen. Das ist schon richtig, ja.
Ich würde vielleicht noch hinzufügen, es geht hier sowieso, glaube ich, eher nicht um Wettbewerb zwischen den diversen Märkten als solches. Es sind halt verschiedene Fremdkapitalprodukte, ja, die der Kunde hat. Je nachdem, auch im liquiden Large-Cap-Market kann man sich entscheiden, ob es ein High-Yield-Bond-Instrument sein soll oder ein Term Loan B. Das haben, die haben andere Terms und ja, Pricing etc. Und manchmal passt es irgendwo, manchmal passt es nicht. Ja. Und genauso sehe ich das eigentlich mit dem Private-Credit-Instrument. Wir sind natürlich ein Kapitalmarkt in dem Sinne. Das heißt, irgendwie ist alles miteinander gekoppelt, nicht direkt, nicht sofort. Aber da ist natürlich schon eine Verbindung. Aber für in Emittenten ist halt oftmals die Frage, okay, was macht am meisten Sinn? Möchte ich ein Loan-Produkt? Möchte ich ein Bond-Produkt? Ist das eine Buy-and-Build-Struktur? Ist die vielleicht ein bisschen komplizierter? Möchte ich ein Rating haben? Möchte ich es nicht? Und dementsprechend sucht man sich eben das eine Produkt aus oder das andere. Das kann sich natürlich ändern, was am besten passt über die Jahre hinweg. Und dann refinanziert man das vielleicht von Private Credit in den liquiden Markt oder vielleicht auch von Loans and Bonds und Bonds and Loans. Ja, Und von dem her, das würde ich nur unterstreichen, was der Mathis gerade gesagt hat. Es ist nicht so eine Wettbewerbsgeschichte bei 25, 75 Millionen EBITDA. Da stimme ich ihm zum Beispiel zu. Das ist nicht wirklich, was wir oftmals sehen in unserer Pipeline. Also die Transaktionsvolumen oder die Finanzierungsvolumen sind eher so 300, 400 Millionen plus. Und von dem her, manchmal ist man bei den größeren Transaktionen, ja, bei denselben Kundenmeetings, sage ich mal so, aber oftmals ist es ein Produkt oder das andere Produkt, ja, und das wird vorher schon entschieden.
Wir sehen jetzt in den liquiden Märkten, die machen ihrem Namen alle Ehren, extrem gutes Liquiditätsrecycling im Moment. Geld fließt rein, Geld wird umgewälzt, fließt wieder raus und so weiter. Private Equity hat im Moment gerade das große Problem, dass diese Liquiditätspumpe nicht gut funktioniert, dass wenig Exits kommt, dadurch fließt wenig Geld zu den Investoren zurück, die wiederum wenig Geld allokieren und so stockt der ganze Dealflow. Wie ist es denn bei euch im Private Debt Geschäft, Mathis, was das Thema Liquidität, Liquiditätsrecycling angeht? Bekommt ihr ausreichend Rückflüsse aus eurem Portfolio, vielleicht auch durch andere Refinanzierungsmaßnahmen an liquiden Märkten, dass ihr auch eine hohe Schlagzahl an Finanzierungen gehen könnt im Moment?
Ja, auf jeden Fall. Also bei uns folgendes der Fall. Einerseits ist natürlich also Schlagzahl an Finanzierung und Fondsgröße und Kapital, was verfügbar ist, um zu investieren, ist die eine Sache. Da geht es jetzt auch in Richtung, da ist die Frage natürlich auch viel Fundraising, Investoreninteresse etc. Ich glaube, das machen wir ein bisschen später, aber rein Liquidität für unsere Investoren auf älteren Fonds ist sehr, sehr stark momentan. Also 2024 haben wir doppelt so viel zurückbekommen wie 2023 und 2024 haben wir so viel zurückbekommen in unseren Fonds wie noch nie zuvor. Und das ist getrieben ein bisschen durch den liquiden Markt, weil es diese Refis gab, aber im Großteil durch M&A. In unserem Geschäft, was wir machen, und wir machen auch, das muss auch ein bisschen erklären, wir machen sehr, sehr viel im Bereich Software, IT, Business Services, Sektoren, die leichter sind momentan zu ein LBO zu machen, als Zykliker oder Unternehmen, wo es momentan schwieriger ist. Deswegen ist das Transaktionsvolumen, deswegen 2024, die neuen Deals, die wir gemacht haben, sind großteils LBOs, aber die Rückführungen sind auch großteils Private Equity Exits. Also von unserer Warte her, ja, 2022, 2023 war langsamer. Ja, unsere Halteperiode, die wir normalerweise sagen, 2 bis 3 Jahre auf den Krediten, ist 3 bis 4 Jahre geworden, das ist richtig. Aber im letzten Jahr haben wir im großen Stil und so groß wie noch nie Exits und Rückführungen gesehen.
Martin hat gerade berichtet, dass im Termloan-Bereich zum Beispiel viele Fundraisings im Moment laufen und dadurch auch viel Bewegung reinkommt in den Markt. Wie ist es bei euch im Private-Debt-Sektor? Ist die Fundraising-Lage da besser als bei Private Equity?
Fundraising ist sehr, sehr stark bei uns im Private-Debt-Bereich. Wir haben natürlich über die letzten 5 bis 10 Jahre in die Private-Debt-Industrie gesehen, in Europa und global, irgendwie 20% jährliches Wachstum, vor allem in Europa in Wirklichkeit, weil die Amerikaner sind dann wahrscheinlich 10 Jahre uns voraus. Also es gab immer starkes Wachstum, aber die Realität momentan, europäisches Private Debt ist sehr, sehr spannend für Investoren. Die meisten Pensionskassen und Versicherer haben Private Debt Quoten, die immer noch sehr, sehr klein sind. Die Industrie ist stark aufgewachsen, aber wenn wir ein Portfolio angucken von den großen institutionellen Investoren, sind wir ein ganz, ganz kleiner Anteil. Wir haben mehr als 400 Investoren und der Großteil dieser Investoren haben eine kleine Quote und viele von denen sagen, ja, wir vergrößern diese Quote um 50, 75 Basispunkte, vielleicht 1% oder 1,5%. Das ist sehr, sehr viel Geld. Also wir sehen von unseren institutionellen Kunden sehr, sehr große Nachfrage, auch Private Debt momentan und weiterhin zu vergrößern. Und das ist in Wirklichkeit für uns der größte Teil des Kapitals. Es ist das Fundraising-Environment sehr, sehr gut und europaspezifisch nochmal gut. Es ist jetzt interessant und gerade wenn man in Deutschland spricht, ist auch die Konjunkturlage immer, sie wird sehr, sehr bedauert. In Wirklichkeit, wenn man im Private Debt Bereich investiert mit nicht zyklischen Unternehmen, ist die Konjunkturlage okay, auch wenn es nicht boomt. Und der Markt in Europa ist dann doch deutlich weniger kompetitiv, als was wir im Direct Lending Markt in Amerika sehen. Deswegen, wir haben viele europäische Investoren, aber wir haben auch sehr, sehr viele, die sagen, ja, das Umfeld für Private Debt in Europa ist auch im Vergleich zum Beispiel zu den Amerikanern sehr positiv, sehr interessant. Wir investieren. Also, ja.
Paul, wir haben jetzt viel über den großen liquiden Markt, die großen Private Debt Finanzierungen gesprochen, London als Drehscheibe. Sprechen wir mal kurz über Deutschland. Wie schlägt sich denn dieser Boom in London auf den deutschen Finanzierungsmarkt nieder, wo wir eher im Mid-Cap, Upper-Mid-Cap-Segment sind?
Ja, also es hat natürlich zunächst mal keinen direkten Einfluss, ja, weil der Mid-Caps-Markt in Deutschland zeichnet sich ja gerade dadurch aus, dass wir hier keinen Zugang zu den liquiden Märkten haben, weil die Dealgröße im Schnitt dafür zu klein ist. Ja. Jedoch, was wir aber natürlich schon sehen, ist zum einen der Margenrückgang, der sich eben über die verschiedenen Größenordnungen und verschiedenen Spieler hinweg doch deutlich reduziert hat. Und auf der anderen Seite auch ja Aufweichung von Terms und dergleichen. Ja, also das ist für mich so ein bisschen der andere Aspekt. Und Mathis und Martin haben vollkommen recht. Es ist kein direkter Wettbewerb unbedingt zwischen Direct Lending und liquiden Deals im großen Segment. Nichtsdestotrotz kann man sich natürlich den Marktentwicklungen, was Terms und Konditionen angeht, da nicht entziehen. Und davon haben wir auch einen Benefit im Mid-Market-Bereich, denn viele Spieler bekommen zumindest die Gelegenheit, sich viele Themen anzuschauen. Ja, Mathis hat ja erwähnt, auch wenn seine Zielgröße typischerweise irgendwo so bis 300 Millionen Dealvolumen geht, natürlich kann er trotzdem sich irgendwie eine 1,2 Milliarden Finanzierung anschauen und haben wir auch in der Vergangenheit ja schon gehabt miteinander, wo er dann eben ein Teil des Underwriting Clubs wäre, ja. Und während dann natürlich ein Spieler wie Martin ein natürlicher Erst-Underwriter wäre, ja, für eine liquide Platzierung. Und insofern ist es jetzt, ja, wie gesagt, kein richtiger Wettbewerb, aber so Typen wie ich, die Berater da draußen, sind natürlich auch ein bisschen Brandbeschleuniger und nehmen dann diese Terms und setzen dann voraus, dass es jetzt Marktstandard und in der nächsten Mid-Caps-Transaktion kriegt das der Mathis direkt wieder aufs Brötchen geschmiert, ja.
Jage nicht davon in unserem Podcast, hört man halt noch nachgehen.
Ja, und im Mid-Market ist aber natürlich auf der anderen Seite die Verhandlungsmacht des Direct Lenders, weil ich ja mit ihm vor allem in der Einzelposition verhandle und weniger irgendwie als Teil eines Clubs, ist die natürlich auch wiederum stärker, sodass wir sicherlich nicht Large Caps Terms direkt übertragen in den mittleren Bereich, aber sukzessive folgt auch eben mid to small letzten Endes dann diesen Terms. Ja. Und das eine ist Margin Pricing, das andere sind auch einfach Doc Terms, ja, es sind Covenant Niveaus, ja, Large Caps ist natürlich Covenant Light, aber im mid to small Bereich sprechen wir dann auch über verschiedene Covenant Niveaus, wie wir es regeln, ja, halten wir da irgendwas flat oder nicht. Wir sprechen über verschiedene Debt Incurrence Niveaus, viele, viele Regelungen, die wir als Flexibilitäten für die Strategie eines Unternehmens dann versuchen eben durchzusetzen und wo wir vermehrt natürlich Gehör bekommen, wenn da draußen grundsätzlich die Aktivität sehr hoch ist. Ja.
Mathis, würdest du Pauls Eindruck vom deutschen Markt zustimmen, abgesehen von den Beratermätzchen, die er anspricht, die zu deinem Nachteil ablaufen?
Ja, das ist Pauls Job, ne? Fair enough, er muss probieren, was er kann. Auf den Covenants ist das ganz noch interessant, nur dass auch klar ist, also für einen Großteil der 90% plus der Finanzierung, die wir machen, ist schon im Middle Market, hat auch Covenants. Was ist für Deutschland wichtig? Für Deutschland, sag ich mal, Firmen, auch so in unserem Bereich, kann man die finanzieren? Wie schlägt sich der globale europäische Markt auf Deutschland nieder? Also ich glaube im Endeffekt positiv. Alles, was Paul sagt, für eine Firma, wenn ich ein Manager bin oder ein PE, ist momentan sehr gute Liquidität im Markt. Und das geht vom Large-Cap-Markt zum Mid-Cap und auch die kleineren, selbst die kleineren Private-Debt-Fonds, die Schwierigkeiten hatten im Fundraise 2022, 2023, sind wieder im Markt. Also das Schöne ist, es gibt Liquidität. Das Schwierige ist, für einen Teil der deutschen Wirtschaft gucken sehr, sehr viele doch auf die Zyklika, die strukturell momentan auch schwierig da sind, doch recht skeptisch. Und da gibt es dann oft leider, wie sagt man, also Zweiteilungen, dass sehr, sehr effizient finanziert wird für die besten Unternehmen und ganz schwierig finanziert wird für das dritte, vierte Quartal oder nicht finanziert wird. Und das ist so ein Thema, was man adressieren kann und auch mit anderen Fonds adressieren kann. Das ist jetzt nicht der klassische Direct Lending Fund, sondern eher Capital Solutions Fonds. Und das kann spannend sein, weil die Direct Lender, und da bin ich auch Teil davon, um ehrlich zu sein, leider so ein bisschen mehr und mehr Scheuklappen aufsetzen und enger finanzieren in Sachen Industrien und Firmen, wo wir investieren. Dafür gibt's andere Spieler, die das machen. Dann wird es für die, sag ich mal so, zyklischeren, schwierigeren Unternehmen leider ein bisschen teurer. Aber dann kann man schon auch noch eine Finanzierung aufstellen.
Ja, also das kann ich nur bestätigen. Das ist wahrscheinlich die größte Beobachtung eigentlich im Gesamtmarkt, ist, dass so eine gewisse Ambivalenz herrscht, ja, zwischen Sektoren und Unternehmen, die von normalen Direct Lenders und Banken quasi gar nicht mehr angeschaut werden. Und auf der anderen Seite, sobald man ein Thema hat, was die Leute mögen auf der Kreditanalyse-Seite, ja, also gerade im Bereich Software, IT, Business Services, hat es jetzt zuletzt verstärkt natürlich viele Transaktionen gegeben. Die allgemeine M&A-Welle ist nur deswegen insgesamt schwach, weil eben das alleine macht den Markt eben nicht auch nicht aus. Ja? Und ja, aber für diese Themen kriegen wir super Terms, kriegen wir tolle Leverages, kriegen tolle Konditionen. Und auf der anderen Seite kommt man dann eben mit so einem schweren Zykliker und will dann auch nur ein Härchen zu viel Debt. Ja, solange man da, glaube ich, sehr, sehr konservativ ist, gibt es noch vereinzelte Anbieter. Das spiegelt sich ja auch letzten Endes von den liquiden Märkten, wenn man das im großen Segment vergleicht. Aber im Prinzip, wenn ich da nur ein Härchen zu viel Debt haben will, dann ist da keiner mehr dabei. Ja, und viele, viele Spieler gehen da sehr pauschal mit um und sagen halt, wie Paul, du hast was mit Automotive, bitte komm, geh weiter. Ja, oder irgendwas mit Consumer Retail, ja, will ich gar nicht hören. Ja.
Ich komme mal zur Königsfrage, beziehungsweise zum Elefanten, der die ganze Zeit hier im Raum steht. Ich frage vielleicht mal hier Martin, das Wort M&A, wisst ihr ja zu buchstabieren bei Morgan Stanley. Günstiger Kredit ist der Treibstoff für den M&A-Markt. Warum springt der Funke von diesem hochliquiden Finanzierungsmarkt nicht über auf den M&A-Markt?
Ja, ich glaube, das ist vielleicht auch eine Frage der Zeit. Ich meine, M&A, wenn die Kapitalmärkte aggressiv sind, sehr effizient sind, sage ich mal so, dann wird das auch schon kommuniziert bezüglich oder wird das in den M&A-Gesprächen auch mit eingebaut. Ja, aber M&A entwickelt sich nicht von heute auf morgen. Das ist vielleicht ein Prozess, das ist ein Jahr, das sind 6 Monate. Das braucht seine Zeit, da muss ein Käufer und ein Verkäufer sich erstmal finden. Mit anderen Wörtern, ich glaube, unsere Kunden sind sich schon dessen bewusst, dass die Kapitalmärkte gerade derzeit sehr gut laufen und sehr viel anbieten. Und dementsprechend, das hatte ich vorhin schon angedeutet, ich glaube, da wird sich auch das ein oder andere sich entwickeln in den nächsten paar Monaten, ja, und wird verkündet werden. Da bin ich mir schon sicher. Die Frage ist natürlich, wie schnell und wie viel, weil es natürlich sehr viel Liquidität in den Märkten gibt und ob es dementsprechend auch das Bild, was wir hier gerade in diesem Gespräch malen, wirklich groß ändert oder nicht. Ja, führt das zu einer Stabilisation der Spreads oder geht das Pricing sogar noch vielleicht eher höher in die andere Richtung? Das glaube ich persönlich eigentlich eher nicht, weil wie gesagt, M&A-Volumen führt eigentlich dazu, dass man auch beim Fundraising wieder noch erfolgreicher sein kann, ja. Also von dem her, das werden wir sehen, aber ich glaube, da bin ich relativ optimistisch für das zweite Halbjahr von 2025.
Mathis, was ist dein Take auf den M&A-Markt?
Also ich glaube auch. Ich glaube, das wird sich verbessern. Wie gesagt, also wir haben das bei unserem Portfolio schon stark in 2024 gesehen. Das 25er Jahr fängt auf unserer Seite auch sehr, sehr sportlich an jetzt. Nicht ganz so drastisch der Vergleich wie im liquiden Markt, aber doch auch mit neuen M&As. Ich glaube, das ist richtig. Ich glaube, dieses Jahr wird deutlich mehr an Neuakquisitionen von und für PEs passieren. Die PEs müssen auch, also ihr habt vorhin Liquidität angesprochen und bei PEs gibt es zu wenig. Die Investoren, die LPs in den PEs drücken auch schon sehr, sehr stark und machen Druck, dass sie sagen, neue Commitments für neue Fonds bitte erst, wenn ihr mir Liquidität gezeigt habt, auf den alten. Das heißt, da gibt's Druck und das hilft natürlich auch, dass sich Käufer und Verkäufer finden und M&A passiert.
Paul, dein Finanzierungsausblick, wird der Treibstoffnachschub weiterhin so gut sein in den nächsten Quartalen, wie wir ihn jetzt in den ersten beiden Monaten des Jahres gesehen haben für den M&A-Markt in Form von günstigen und vor allem sehr liquiden Finanzierungen?
Ich denke, auf der Finanzierungsseite wird das im Prinzip erstmal so weitergehen. Ich sehe allerdings jetzt im Gegensatz zu den Kollegen, habe nicht ganz so einen positiven Ausblick bezüglich M&A, da ich der Überzeugung bin, dass der Hauptgrund, weswegen wir jetzt momentan trotz der tollen Finanzierungsterms immer noch nicht die große M&A-Welle auf uns hereinbrechen sehen, liegt daran, dass der Ausblick der meisten Unternehmen nicht so besonders ist. Und das hat weiter mit makroökonomischen Themen zu tun, die wir ja nun alle kennen. Und da sehe ich jetzt kurzfristig keine große Änderung auf uns zukommen. Ja, daher glaube ich eher an eine Seitwärtsbewegung. Es wird immer vereinzelt gute Transaktionen geben. Die werden sich dann sehr gut finanzieren lassen. Aber ich sehe jetzt nicht die große positive M&A-Welle heranrollen, ja, ehrlich gesagt.
Das ist Sehr interessant. Wir haben 3 Optimisten für den weiteren Weg des Finanzierungsmarktes in den nächsten Monaten. Wir haben aber nur 2 Optimisten für den M&A-Markt und einen Pessimisten. Wir werden im Sommer sehr genau nachschauen, wer von euch dreien recht hatte. Ich hoffe natürlich, Paul, du siehst es mir nach, dass Mathis und Martin recht haben. Aber man weiß nie, das hat man in den letzten Jahren ja auch schon ein paar Mal gehört. Aber zumindest, was ich mitnehme, ist, der Rückenwind vom Finanzierungsmarkt ist massiv und nachhaltig, und das ist natürlich schon mal eine andere Situation, als wir es gesehen haben in den letzten 2 Jahren. Insofern, mit diesem Fazit sage ich danke für das angenehme Gespräch.
Ja, ja, vielen Dank.
Ja, vielen Dank.
Und das war unser Leverage Loans Update hier bei WhatsApp Corporate Finance. Ich hoffe, es war interessant für euch. Falls ja, hört gerne beim nächsten Mal wieder rein. Und mit einem fröhlichen Danke für eure Zeit machen wir Schluss für heute. Auf bald bei WhatsApp Corporate Finance. Euer Michael.
Musik? What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com